Hier vorne sind noch jede Menge Plätze. Komm. Ich glaube, wir bauen die erste Reihe ab. Sonst habe ich das Gefühl, er mögt mich nicht. Ja, guten Morgen. Da sitzen die Engel. In 1. Samuel lesen wir eine herzergreifende Geschichte. Da sitzt ein Ehepaar, schon länger verheiratet, beim Frühstück. Und die Sonne scheint. Der Mann hat frei, heute nicht zur Arbeit. Und eigentlich ist alles gut, aber die Frau ist so traurig. Und dann fragt der Mann, Schatz, was ist los? Und sie sagt, ach, Elkanah, ich weiß auch nicht, aber ich würde so gerne wissen, warum kriegen wir keine Kinder? Ich kann mir den Elkanah vorstellen. Dieses Thema war ja mit Sicherheit nicht zum ersten Mal da zur Sprache gekommen. Und der Elkanah denkt, na, jetzt fängt die schon wieder damit an. Muss das sein an diesem tollen Tag? Und er sagt, Schatz, aber du hast doch mich. Ich möchte mich an dieser Stelle mal bei euch Frauen entschuldigen, stellvertretend. Was kann ich tun, dass das anders wird? So, besser? Ja? Für alle unsensiblen Männer. Wir Männer sind manchmal wirklich Trampeltiere. Aber ihr Frauen, ihr sollt's wissen, wir meinen's nie böse. Wir sind halt manchmal einfach nur so. Und die Hanna, von der wir hier sprechen, die springt auf und du verstehst mich überhaupt nicht. Und läuft raus und weg. Ja, manchmal haben wir es Männer schwer, unsere Frauen zu verstehen. Es gelingt uns nicht immer. So sehen wir, haben wir beide unsere Probleme oft miteinander. Die Hanna macht eins. Sie läuft in den Tempel. Und das ist eigentlich der richtige Platz. Wenn schon, hacken Gas und weg, hier versteht mich eh keiner, dann wenigstens hin zu Gott, oder? Und dann steht sie im Tempel, immer noch frustriert, dass sie keiner versteht, immer noch irgendwo gedemütigt, auch in ihrem Selbstbewusstsein. Jetzt hat sie schon seine Kinder und ihr Mann kapiert das auch nicht, wie wichtig das ist. Und vor lauter Bescheidenheit und an sich selbst zweifeln steht sie da und traut sich noch nicht mal laut zu beten. Mund auf und zu. Und dann kommt der Eli, der ist der hohe Priester, und zack, haut er ja auch noch eine runter, zweimal am Tag. Sag mal, tut das Not, dass du hier schon morgens um 9 besoffen im Tempel bist? Die arme Frau. Da könnte einem das Herz brechen, wenn man sich da mit reinfühlt an diese Frau, oder? Und sie sagt, hey, Priester, es ist nicht so, wie du denkst. Ich bin hier vor Gott, ich schütte ihm einfach nur mein Herz aus. Und der Eli kapiert, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Und sagt, dann geh hin in Frieden. Gott wird deinen Herzenswunsch erfüllen. Und sie geht hin, einen Monat später ist sie schwanger. Welch eine Geschichte. Und dann kommt dieser Samuel, dieser Sohn zur Welt. Und Samuel heißt ja von Gott erbeten. Und dann weiht sie ihm Gott und sagt, das ist deiner. Du hast ihn mir geschenkt, ich gebe ihn dir wieder zurück. Und als Samuel entwöhnt war, damals hat man länger gestillt als heute. Heute stillen ja manche Frauen nur noch einen Monat, wenn überhaupt. Aber damals war das schon 3, 4 Jahre. Als er entwöhnt war, hat sie ihn in den Tempel gebracht und zu dem Eli gesagt: Du, ich bin die Frau damals, kannst du dich noch erinnern? Und das ist das Geschenk Gottes. Und ich möchte dir anvertrauen, erziehen in Gottes Willen. Und dann ist dieser Samuel da, ein Knabe, der fühlt sich wohl im Tempel. Ja, wir lesen, er schlief da am Heiligtum. Und alles ist gut. Und einmal im Jahr kommt Mama vorbei, bringt ihm neues Gewand. Ja, so einmal im Jahr neues Gewand. Hallo. Ja. So, aber er war zufrieden und alles. Und dann legt er sich eines Nachts hin und dann hört er Samuel. Zack, ist er wach. Und läuft zum Priester Eli. Eli, hast du mich gerufen? Ich nicht. Leg dich mal wieder hin. Und wieder, Samuel. Und er läuft zum Eli. Eli, Eli, was ist los? Hab dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Und drittes Mal. Und da kapiert der Eli, was Sache ist. Und sagt: Du, Samuel, ich glaube, das ist Gott, der dich ruft. Und wenn er dich wieder ruft, dann sag: Hier bin ich, dein Knecht hört. Und darum geht's heute Morgen, um das Hören. Und um das Gehorchen. Denn was macht der Samuel? Ein viertes Mal, Samuel. Und er sagt: Hier bin ich. Rede, dein Knecht hört. Ein 8- oder 9-jähriger Junge hat's kapiert. Rede, rede, dein Knecht hört. Und wir Erwachsene tun uns da manchmal so schwer. Szenenwechsel. Der Jona, ein gestandener Mann, viele Schlachten schon geschlagen, war Prophet, wird Prophet sein, hört Gottes Stimme. Ach, sind wir wieder beim Hören. Jona, geh doch mal nach Ninive. Okay, ich mach mich mal auf den Weg. Nur Ninive lag in die Richtung. In die falsche Richtung. Seht ihr? Zwei Menschen, die hören. Der eine folgt nach und gehorcht. Und der andere hört auch, aber lauft weg. Wünschst du dir auch mal mehr Gott zu hören? Also ich, ja. Ich war 19 Jahre alt, da hat Gott knallhart in mein Leben reingesprochen. Es waren nur zwei Dinge. Der eine war für mich und meinem Verstand positiv und die andere nicht. Und was habe ich gemacht? Ich bin weggelaufen. Oh, das hat keiner gemerkt, dass ich weggelaufen bin. Nein, denn ich war Jugendleiter und habe die Pfadfinder gemacht und habe immer gepredigt. Bin doch nicht vor Gott weggelaufen. Und doch bin ich weggelaufen. Weil ich war in so vielen Dingen ungehorsam. Hab nach außen den Schein eines Propheten bewahrt. Und in Wirklichkeit bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Nämlich in eine Richtung, die uns das Hören und das Gehorchen so schwer macht. In die Richtung ganz mich alleine. Das ist nicht so leicht mit dem Hören, ne? Ja, mit dem Hören ist es vielleicht noch leicht. Obwohl uns auch das schon so schwer fällt. Ja. Laufen wir zu Gott hin oder laufen wir von Gott weg? Welche Vorstellungen verbinden wir denn als Christen, wenn wir den Begriff Gehorsam hören? Springt da dein Herz gleich so, jubelt, juhu, Gehorsam, ich darf wieder Gehorsam sein? Hm? Ihr schaut mich so an, als wenn das nicht so der Fall wäre. Oder? Nein, schaut mal, Für uns ist das Wort Gehorsam so ein bisschen komisch belegt. Gehorsam heißt so, da muss ich mich unterordnen und das tun, was ein anderer will. Aber unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht mehr so. Unterordnen. Tun, was ein anderer will. Ja, wir können jetzt eine Taskforce bilden oder ein Team und da können wir drüber beraten und dann können wir schauen, weil was du willst und was ich will und du nimmst dir das raus, was du willst und ich und dann kommen wir schon zum Nenner, oder? Und dann sind wir alle glücklich. Das ist unsere Gesellschaft geworden. Und manchmal erziehen wir auch unsere Kinder so, ah, du musst jetzt nicht gehorchen, tu mal, was du willst. Und wenn dann diese freie, emanzipierte Erziehung nicht geholfen hat, na, dann haben wir ja noch einen Therapeuten, der das wieder alles zurechtrücken kann. Ho. Aber so habe ich manchmal das Gefühl, na, ihr nicht, aber ich gehe manchmal so mit Gott um. Ist euch mal aufgefallen, dass wir in unseren Gebeten viel häufiger das Wort Gott oder Jesus benutzen, aber kaum noch Herr? Muss ich mal aufpassen. Wer sagt in seinem Gebet noch Herr? Guido sagt's. Hey Guido, super, man hat gemerkt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Hey, toll. Ja, muss mal mein Handy ausschalten, der Akku wird sonst laut, weil dann piepst er immer. Und das will ich euch nicht antun. Ich muss jetzt gehorsam sein, meinem Handy gehorchen, dass die Batterie alle ist. Das Unterordnen unter anderen und gerade das Wort Gehorsam in Beziehung auf Gott fällt uns in unserer Gesellschaft wirklich schwer. Partnerschaftlich zusammenwirken, auch mit Gott. Gott, du sagst mir, was ich tun soll und ich überlege dann, ob ich es tue. Unser partnerschaftliches Zusammenarbeiten mit Gott, ja. Denn irgendwo wollen wir ja auch noch. Ja Gott, ich gebe dir gerne von meinem Geld ab, aber sag mir jetzt nicht bitte genau wie viel. Ich weiß, welche Ausgaben diesen Monat noch auf mich zukommen. Und. Ihr kennt eure Liste, ich brauche die für euch nicht fortführen. Ja? Es gibt Punkte in unserem Leben, da hören wir, aber so richtig reinsprechen lassen wir Gott noch nicht. Hören und gehorchen. Wisst ihr eigentlich, dass Gehorsam überhaupt nichts Einschränkendes ist? Gerade wenn es um Gehorsam mit Gott geht. Es ist nur einschränkend, wenn wir ein falsches Verständnis von Gott haben. Aber im richtigen Verständnis von Gott, dass er unser Papa ist, der das Beste von uns will, sagt uns eigentlich Gehorsam, wenn ich das tue, was mein Schöpfer, mein Papa, mein Leiter mit mir vorhat, dann kann's mir nur gut gehen. Also liegt das Gehorsamsein in erster Linie, wie sehe ich Gott? Und das fängt an, wie sehe ich mich? Das fängt als Gemeinde an, wie sehen wir uns als Gemeinde? In einer Welt, wo der Satan merkt, dass er nicht mehr viel Zeit hat, der merkt der Knabe, dass wir in der Endzeit sind und dass es bald Schluss ist mit seiner Macht. Da versucht er alles, um dich klein zu machen. Und eine Gemeinde, die noch an die Realitäten Gottes glaubt, ja, das sind die Fundamentalisten. Halleluja für Fundamentalisten, die Fahne Gottes noch hochhalten. Ich war 8 Jahre alt, als meine Eltern von Österreich nach Deutschland ziehen mussten. Und was ich immer gehört habe, war eins. Wir haben damals in Bayern gelebt und zwischen Bayern und Österreich ist die Feindschaft fast schlimmer als wie zwischen den Bayern und den Preußen, wenn man so sagt. Und ich war nur einer. Ich war der Schluchtenscheißer. Du, das macht was mit dir, wenn sie dich immer Schluchtenscheißer nennen. Irgendwann siehst du dich mit dem nackten Po vor allen stehen und alles zukacken. Das macht was mit dir. Das ist nicht schön. Ich weiß nicht, was sie zu dir gesagt haben. Brillenschlange, Pickleface oder sonst was. Was haben wir alles schon für Prügel gekriegt in unserem Leben? So wie die Hanna von ihrem Mann. Der hat sie vielleicht gar nicht böse gemeint. Aber verstanden hat er sie nicht. Und das hat uns niedergedrückt. Und wie oft haben wir als Gemeinde Prügel gekriegt? Ach, die Sekte da. Das hat auch was mit uns gemacht. Und der Satan freut sich, wenn er uns runterdrücken konnte. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Weißt du, was Gott in dir sieht? Gott sieht in dir einen wunderbaren, starken Mann, den er geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Er sieht uns als Gemeinde als eine wunderschöne Braut, die er sich zubereitet zum Hochzeitsmahl, das kommen wird. Ärmchen, du bist wunderhübsch. So sieht er uns. Und wir. Ich mag nicht in den Spiegel gucken. Guck mal, der ist schon wieder dicker geworden. Und die Haare grau. Und der Friseur war auch so schlecht das letzte Mal. Ah! Lass dir doch mal als allererstes heute Morgen sagen, wie Gott dich sieht. Er sagt, du bist so wunderhübsch. Ich sehe dich durch das Blut meines Sohnes Jesus Christus. Du sagst, wie kann das Blut mich schön machen? Da bist du ohne Runzeln, da bist du ohne Flecken, da bist du reingewaschen. Was würde denn die hübscheste Frau der Welt tun, wenn sie sich in einen Mann verliebt? Würde sie dann schmutzige Klamotten anziehen? Nee, sie weiß, sie ist die hübscheste, aber sie würde sich noch hübscher zurecht machen. Oder? Schätze ich euch Frauen da falsch ein? Nee, ihr wollt noch hübscher sein. Genau das ist es. Und der Teufel sagt uns, das reicht schon. Lass die paar Flecken an deinem Kleid, das ist nicht schlimm, das sieht doch keiner. Hallo? Bin ich denn so doof, dass ich dem glaube? Ich würde es doch im natürlichen Leben nicht machen. Also, nehmen wir doch mal Position ein für uns selbst. Nehmen wir doch mal das Wort Gottes wahr, dass wir schön sind. Ja. Dann kann ich mich auch auf Gott verlassen. Dann kann ich sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich kapiere das jetzt nicht, was jetzt gerade passiert, aber eins kapiere ich. Du hast mich trotzdem lieb, weil du mich geschaffen hast, weil du mich schön findest, weil du mich als deine Braut, als dein Bräutigam siehst. Und so kann ich mich einräumen. Der Saul, von dem wir in der Geschichte angefangen haben, die Geschichte vom Saul geht ja weiter. Der war nicht immer im Tempel, nee, der ist dann auch mal raus. Hat irgendwo auf einer schönen Stadt, auf einer Anhöhe, in Rama hat er ein kleines Haus gehabt. Rama heißt Doppel, der Samuel, heißt Doppelhöhe, also irgendwo so im Villenviertel von Judäa hat er da sein Haus gehabt. Ja, so konnte er weit aufs Land rausgucken und hat dann als Richter regiert. Und Gott hat ihn benutzt als Richter. Und dann gab es ja mit Israel die diversen Schwierigkeiten, die Geschichten erspare ich euch jetzt. Aber im Grunde hatten die gleichen Probleme, wie wir heute auch haben. Ja? Es geht darum, größer zu sein als der andere und stärker zu sein als der andere und besser angesehen zu sein als der andere und vielleicht auch noch mehr Geld zu haben als der andere. Und wenn nicht, dann streiten wir halt so ein bisschen miteinander oder führen auch mal Krieg. Also haben sich die Probleme geändert? Haben sie nicht geändert. Alles so geblieben, oder? Geht ja heute genauso darum. Ja. Und dann war eine Situation, dass das Volk gesagt hat, ey, immer auf Gott warten und nicht wissen, hört er oder hört er nicht, wenn wir rufen. Das kann es nicht sein. Hey, Saul, gib uns einen König. Samuel, gib uns einen König.
Und der Samuel hat das gehört und sagt, oh nein, was passiert denn jetzt? Die wollen Gott verlassen. Wisst ihr, das ist so, wie der Elkana seine Frau nicht verstanden hat. Manchmal verstehen wir auch Gott nicht. Wir sagen, oh, wir wollen ja nur einen, der uns führt. Gott will der sein, der uns führt. Und der Samuel hat die ganze Nacht vor Gott gelegen und gesagt,
ja, ich weiß nicht, was das soll.
Und Gott sagt, gib ihnen was sie wollen. Ich bin auch nicht glücklich drüber, aber gib sie. Und dann ist der Samuel hergegangen und hat gesagt, also, wenn ihr schon wollt, dann alle Mann, hier werde ich euch erstmal zeigen, wenn ihr einen König kriegt, dann habt ihr das. Im Grunde seid ihr nur noch Sklaven. Und was hat das Volk gesagt? Ist uns doch egal, wir wollen König haben. Entdeckst du dich da drinnen wieder? Es gibt etwas, das du begehrst. Und das Wort Gottes sagt dir, das ist nicht gut für dich. Aber ich will. Haben doch alle anderen auch. Ich will die junge Frau jetzt haben. Wieso soll ich denn bis zur Ehe warten? Ich will. Samuel hat den Saul eingesetzt, weil Gott ihm gesagt hat, das ist er. Und Gott wäre das Leben lang mit Saul gewesen. Aber Saul hat etwas Schwerwiegendes gemacht. Er hat Ungehorsam gemacht. Ich weiß nicht, wo Gott dich einsetzen wollte in deinem Leben. Ich weiß, dass er mich an einige Stellen einsetzen wollte, aber dass er das nicht tun konnte, weil ich Idiot, ich muss es mal so sagen, wie es ist, ungehorsam war. Ich dachte, das andere, was ich mir ausdenke, ist besser für mich. Du, ich wollte reich werden. Ich hatte eines Tages einen Vertrag in der Tasche unterschrieben, da hätte ich 1,2 Millionen D-Mark verdient. Und dann habe ich gedacht, liebe Gemeinde, warum heult ihr denn so, dass kein Geld bei euch ist? In 14 Tagen habt ihr Geld genug. Ich gebe euch die Hälfte ab von dem, was ich verdiene. Als wenn Gott drauf angewiesen wäre auf mein Geld. Der Saul, der wollte Gott suchen, weil da ein Kampf bevorstand. Und da wollten sie Gott ein Opfer bringen und der Samuel hat gesagt, nun geh da schon mal voraus und in 7 Tagen komme ich nach. Ja, nach 6 Tagen ist das Volk unruhig geworden und die ersten Soldaten haben gesagt, was soll denn das, ich gehe nach Hause. Und ein König ohne Volk ist nichts wert. Und der Saul hat seine Macht dahin schwinden sehen. Ja, was denn nun, wenn alle abhauen? Er hat gesagt, ja, dann muss ich was tun. Kennt ihr das, ihr Männer? Baumarktmütze auf, Ärmeln hoch und los geht's. Da muss ich was tun. Und er fängt an, den Dienst, der nur den Priestern vorbehalten war, zu tun und bringt Gott ein Opfer. Und war damit ungehorsam. Und der Samuel kommt und sagt, was ist denn hier los? Ja, ich hab gedacht. Manchmal denken wir zu viel über unsere Wege nach. Manchmal sollten wir einfach nur mal den Mund halten. Manchmal sollten wir einfach nur unser Vertrauen auf Gott abgeben und sagen, kapieren tue ich es nicht, aber vertrauen tue ich dir. Das war das Ende der Königsherrschaft von Saul. Ungehorsam. Und dann kommt ein Satz, den kennt ihr alle. Dann sagt der Samuel zum Saul, hey, musst du noch was sagen? Gehorsam ist besser als jedes Opfer. Und du und ich, wir haben gedacht, oh, wenn wir unsere Zeit Gott geben, wenn wir richtig oft in der Gemeinde sind, wenn wir vielleicht sogar niedrige Dienste tun, wenn wir putzen, das Klo und alles andere, dann, wir haben richtig was gegeben. Aber trotzdem haben wir Gott nicht richtig zugehört und darf er nicht über unser Leben bestimmen. Merkt ihr, dass das irgendwo nicht zueinander geht? Ich sehe ein Gott in seinem Sohn Jesus Christus, wie er auf dem Hügel steht, auf Jerusalem runterschaut und heult und sagt, hey Jerusalem, ich wollte euch umfassen, ich wollte euch beschützen, wie so eine Henne ihre kleinen Küken beschützt. Ihr habt es nicht gelassen. Ich sehe einen Gott, der im Himmel auf mich runterschaut und sagt, hey, ich wollte dich führen. Ich wollte dich in so weites Land hineinführen. Warum warst du denn so ungehorsam, hast mir nicht gehorcht? Gemeinde, es ist Zeit, dass wir Buße tun über unseren Ungehorsam. Und dass wir sagen, von jetzt an will ich dir 100%ig folgen. Wenn du sagst, Gott, ich will dir gehorchen, dann bringt es nichts, wenn du sagst, ich will dir in einem Punkt gehorchen. Dann heißt es, ich muss dir in allen Punkten gehorchen, oder? Ein König regierte ein großes Volk. Aber irgendwie empfand er es so weit weg von seinem Volk. Wusste gar nicht, was da so richtig abgeht. Also beschloss er eines Tages, ich ziehe all meine tollen Klamotten aus, lege meine Krone, mein Zepter ab und misch mich unter das normale Volk. Gut, was keiner so gemerkt hat, ein paar Diener hatte er schon noch dabei, die ihm so ein paar Sachen hinterhergetragen haben, aber alles unauffällig, dass es keiner mitgekriegt hat. Und so ist er in der großen Stadt seines Reiches dahermarschiert und hat so sich die Sorgen und Nöte von seinem Volk angehört. Und abends kriegt er Hunger. Und da läuft gerade ein Bäcker vorbei mit so einer Tüte Semmeln. Da sagt er zum Bäcker, ich habe Hunger, darf ich da eine haben? Und der Bäcker, oh, was will denn der von mir? Will er meine Brötchen klauen oder was? Und ganz vorsichtig hält er ihm die Tüte, kannst ja eins rausnehmen. Und der König nimmt sich ein Brötchen raus. Beißt rein, wendet sich zu seinen Dienern um und sagt, nun bringt doch mal unseren Sack. Und die Diener bringen einen Sack und machen ihn auf. Und der war wie der Sack voller Brötchen, nur da war jede Menge Geld drin. Und der König wendet sich zum Bäcker und sagt, hier, nimm einen raus. Und da fällt dem Bäcker ein, was war er für ein Idiot? Hätte er alle Brötchen weggegeben, hätte er alles Geld gekriegt, hätte er ein Jahr nicht arbeiten müssen. Was bin ich denn für ein Idiot, dass ich immer noch selbst versuche? Dabei habe ich einen König, der sagt, hey, greif rein, habe alles für dich. Und wir halten zurück, weil wir so ein falsches Vorstellungsvermögen von unserem König haben. Glaubst du wirklich immer noch, dass er uns nicht genug geben will? Manchmal freue ich mich, wenn ich jungverliebte Leute sehe. Dann kann ich mich manchmal so auf eine Parkbank setzen und schaue denen einfach nur zu, wie die da herumturteln. Und wenn ich dann lange genug zugeschaut habe, sage ich, Gott segne ihre Ehe, segne ihre Beziehung. Ich freue mich einfach. Habt ihr schon gemerkt, dass frisch Verliebte manchmal unmöglich sind? Die haben für nichts anderes Augen. Ja? Die tun Dinge, die sie sonst nie tun würden. Frisch verliebt. Wie ist das? Sind wir verliebt? Oder nicht?
Ein Mann suchte einen Arbeiter. Gab eine Zeitungsannonce auf und hat da reingeschrieben, Holzfacharbeiter gesucht. Meldete sich auch gleich jemand, sagt, ja, ich kann das, bin im Wald groß geworden, kenne mich mit Bäumen und allem aus, was soll ich denn tun? Da sagt er, probieren wir es doch mal aus. Probetag, ne? Kennt man ja heute. Einmal Probearbeiten und schauen, wie klappt's. Da geht Wald, da ist Säge, da ist Axt. Und dann fang mal an und abends komme ich wieder und unterhalten wir uns, ob es geklappt hat oder nicht. Und der macht, krempelt die Ärmel hoch und geht los und tatsächlich, abends hat er 16 Bäume gefällt, schön geschnitten, aufgestapelt, wunderbar. Hey, sagt er, das ist ja super. Zack, komm, Hand drauf, eingestellt. Der Mann hat sich gefreut, weil er schon länger arbeitslos war. Und am nächsten Tag fiel er fleißig ran. Aber siehe da, aus irgendeinem Grund hat er nur 12 Bäume geschafft. Da denkt er sich, ich weiß auch nicht, was heute los ist mit mir, aber irgendwie bin ich nicht so gut drauf. Naja, neuer Tag, neues Glück, ne? Wir kennen diese Geschichten. Und am dritten Tag 9 Bäume. Er war schon ganz frustriert. Was wird mein Chef von mir denken, der mich gerade eingestellt hat? Ach, vielleicht muss ich früher schlafen gehen oder vielleicht muss ich vorher noch mal ein bisschen trainieren. Ab ins Fitnessstudio, meine Muskeln sind wohl nicht so stark. Und was passiert am vierten Tag? 6 Bäume. Und dann macht der Mann das einzig Richtige. Er geht zu seinem Chef und sagt, Chef, wir müssen reden. Wann bist du das letzte Mal zu Gott gegangen und hast gesagt, Gott, wir müssen reden. Irgendwas stimmt. Ich komme nicht voran. Ich acker, ich tue. Ich will auch brav, fleißig und gehorsam sein. Aber irgendwas stimmt nicht. Und der Chef sagt, sag mal her, dein Werkzeug. Und flüchte. Und sagt, wann hast du deine Säge und deine Axt das letzte Mal geschleift? Ach, sag mal. Ich war so mit Arbeit beschäftigt. Das habe ich total vergessen. Liebe Christen, kennen wir das? Wir sind so beschäftigt mit der Arbeit für den lieben Gott, dass wir den lieben Gott manchmal vergessen. Schärfe mein Werkzeug, wenn ich mir Zeit nehme, in sein Wort zu lesen. Wenn ich gucke, was will er mir denn heute sagen? Und soll ich dir was sagen? Je mehr du in sein Wort liest, je mehr Geschmack hast du dran. Mir geht es manchmal so, dass mir morgens die Zeit wegläuft. Ich denke, das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt nicht eine Stunde Bibel gelesen. Doch, hast du. Habe ich übersehen. Weil ich da so einen Geschmack dran gefunden habe. Habe ich schon zu meiner Frau gesagt, nach einer Dreiviertelstunde unterbrich mich. Ich brauche noch Zeit zum Beten. Ja, Mama, musst du rigoros mit dir selbst sein. Lass uns unsere Sinne schärfen in Bezug auf Gott. Dann, wenn unser Werkzeug scharf ist, können wir auch gehorchen. Hören und gehorchen. Es ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Nee, im Gegenteil, es befreit. Es macht dich froh, es macht dich glücklich. Aber du und ich, wir entscheiden eine einzige Sache. Wollen wir es tun? Oder wollen wir nur sagen, dass wir es tun? Wenn Gott dir heute sagt, mach's, dann geh nicht raus und sag, ja, morgen will ich's machen. Dann geh raus und mach's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte das reichen und ihr könnt was mitnehmen. Seid gesegnet. Amen. Die euch zu ihm hinführt, den nächsten Tag, segne euch mit Glauben, dein Wort hört, umsetzt und nicht zweifelt. ich segne euch mit einem Verlangen, mehr von ihm zu bekommen. Geht hin in Frieden. Amen.